Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, O Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 10. März 2023, gleich dem 19. Isfan 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Israels Angriffe auf Syrien zeugen von unmenschlicher Natur des Regimes. Iran sagt, es habe sich nie auf Instex verlassen, während Europäer seine Auflösung ankündigen. Italienische Übersetzerin weigert sich, für gefährlichen israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu zu arbeiten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Israels Angriffe auf Syrien zeugen von unmenschlicher Natur des Regimes. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian verurteilte die wiederholten Aggressionen des israelischen Regimes gegen Syrien aufs Schärfste und sagte, die Angriffe zeugen von der brutalen Natur des Regimes. Der Spitzendiplomat, der zu einem zweitägigen Besuch in Syrien ist, machte die Bemerkungen am Donnerstag bei einem Treffen mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Der iranische Amtsträger hob den jüngsten Luftangriff des Regimes gegen einen internationalen Flughafen in der nordwestlichen Stadt Aleppo hervor und sagte, der Angriff zeige die aggressive und unmenschliche Natur des Regimes. Er fügte hinzu, dass der Angriff auch die Besorgnis des Regimes über den Wandel widerspiegele, der sich auf die politische Gleichung in Syrien ausgewirkt habe, offenbar in Anspielung auf den Wettlauf der regionalen Länder um die Wiederherstellung ihrer Beziehungen zum arabischen Land, sowie das Bestreben Tel Avivs, die Aufmerksamkeit von seiner eigenen Zwangslage abzulenken. Der Außenminister betrachtete die regionale Annäherung als praktische Entwicklung und als positiven Schritt auf dem Weg zur islamischen Einheit. Amir Abdollahian bekräftigte die Solidarität und Sympathie Irans mit der syrischen Regierung und Nation angesichts des verheerenden Erdbebens, bei dem in Syrien und in der Türkei mehr als 52.000 Menschen ums Leben kamen. Er wiederholte ferner das Anliegen Irans bezüglich der Notwendigkeit, die Sanktionen der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Verbündeten gegen Syrien zu beseitigen, um Hilfsoperationen zu erleichtern, die sich auf die vom Erdbeben betroffene Nation konzentrieren. Assad drückte seinerseits seine Dankbarkeit gegenüber der Islamischen Republik für ihre Unterstützung der syrischen Nation nach dem Beben aus und dankte Amir Abdollahian für seinen früheren Besuch in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten in Syrien. Der syrische Staatschef betonte auch die Notwendigkeit einer weiteren Entwicklung der Beziehungen seines Landes zu Iran und definierte die Beziehungen als strategisch und zugunsten der regionalen Stabilität und Sicherheit. Iran sagt, es habe sich nie auf Instex verlassen, während Europäer seine Auflösung ankündigen. Teheran sagte, es habe sich nie auf Instex, einen europäischen Finanzkanal, der die wirtschaftlichen Interessen Irans vor US-Sanktionen schützen soll, verlassen, nachdem Großbritannien, Frankreich und Deutschland die E3 eine gemeinsame Erklärung abgegeben hatten, in der sie die Auflösung der fruchtlosen Zweckgesellschaft ankündigten. In einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag gab das EU-Trio bekannt, dass die INTSEX-Aktionäre Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich beschlossen haben, das Instrument zu liquidieren. Nach dem einseitigen rechtswidrigen Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen mit Iran im Mai 2018 haben sich die europäischen Regierungen verpflichtet, die wirtschaftlichen Interessen Irans im Rahmen des Abkommens durch die Verabschiedung der erforderlichen Maßnahmen zu sichern. Einer der Mechanismen, die sie 2019 angekündigt haben, war die Einrichtung von INTSEX als Finanzkanal zur Erleichterung des Handels zwischen Iran und Europa. Obwohl sich die Islamische Republik Iran nie auf diesen Mechanismus verlassen habe, habe sie keine Mühen gescheut, um bei der Aktivierung des Kanals zusammenzuarbeiten, sagte der Sprecher des Außenministeriums Nasser Kanani am Freitag in Reaktion auf die E3-Erklärung. Leider haben es die europäischen Regierungen versäumt, INTSEX effektiv zu starten. Und sie haben nicht die notwendigen Maßnahmen zur Aktivierung des Instruments ergriffen, sagte er. Iran in der Liquidationserklärung die Schuld zuzuschieben, sei ein vergeblicher Versuch, das absolute Versagen Europas bei der minimalen monetären Unabhängigkeit von den USA zu vertuschen, fügte Kanani hinzu. Die Hauptgründe für das Scheitern von INTSEX seien Mangel an ernsthaften Willen und Unfähigkeit seitens der europäischen Regierungen, ihren Verpflichtungen nachzukommen, den Ausstieg der USA aus dem JCPOA zu kompensieren, stellte der Diplomat fest und fügte hinzu, dass die Europäer stattdessen die illegalen Sanktionen der USA gegen Iran verfolgt hätten. Italienische Übersetzerin weigert sich, für gefährlichen israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu zu arbeiten. Eine italienische Dolmetscherin hat sich geweigert, für den gefährlichen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu übersetzen, der sich zu Besuch in Italien befindet. Olga Dalia Padua, die von der israelischen Botschaft in Rom kontaktiert worden war und das Stellenangebot zunächst angenommen hatte, weigerte sich später, die Übersetzerin für den Premierminister des israelischen Regimes während seiner Rede bei einer Veranstaltung zu sein, die am Freitag in einer Synagoge in Rom geplant war. Nach sorgfältiger Überlegung schrieb sie am Mittwoch auf Facebook: »Ich teile nicht nur Netanyahus politische Ansichten nicht, seine Führung ist meiner Meinung nach auch äußerst gefährlich.« Sie wies auf die Massenproteste und die zivile Widerstandsbewegung hin, die heute in Israel vorhanden ist, die sich Netanyahus vorgeschlagenen Justizreformen widersetzen, die darauf abzielen, die Justiz zu schwächen, wo er mit mehreren Klagen wegen Bestechung konfrontiert ist, und um seine eigenen Befugnisse als Premierminister zu stärken. Sie bemerkte auch, dass ihre Kinder es absolut ablehnten, nachdem sie sich zunächst bereit erklärt hatte, zu übersetzen, was sie völlig davon abhielt. Meine Kinder waren entschlossen, sie werden nicht mit denen zusammenarbeiten, die faschistische Prinzipien fördern und die Freiheit unterdrücken. Sie werden es einfach nicht tun. Ich beschloss, auf sie zu hören. So Padua. Netanyahus Besuch in Italien ist einer seiner ersten internationalen Besuche seit seiner Rückkehr ins Amt im Dezember. Es findet inmitten intensiver politischer Spaltung in Tel Aviv und Opposition gegen die Politik seines rechtsextremen Kabinetts statt. US-Senatsausschuss stimmt für Beendigung der Genehmigung für Krieg gegen Irak. Der Ausschuss für Auswärtige Beziehungen des US-Senats hat dafür gestimmt, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der darauf abzielt, zwei Genehmigungen für vergangene US-Invasionen im Irak aufzuheben und damit den Boden für eine mögliche Abstimmung im gesamten Senat vor dem 20. Jahrestag der letzten Invasion zu bereiten. Mit 13-8 Stimmen am Mittwoch billigte der Ausschuss den Gesetzentwurf zur Aufhebung der Genehmigungen für den Einsatz militärischer Gewalt, AUMFs, von 1991 und 2002 gegen den Irak. Hier geht es darum, endlose Kriege zu beenden und die verfassungsmäßige Rolle des Kongresses in Fragen von Krieg, Frieden und Diplomatie zu bekräftigen, twitterte der Demokrat Tim Kaine, einer der Unterstützer des Gesetzes. Der Gesetzentwurf scheint die Unterstützung der Senatsführung zu genießen, da der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, letzte Woche die Notwendigkeit betonte, den Irakkrieg ein für allemal hinter uns zu lassen. Die Biden-Administration behauptete im Dezember 2021, der US-Kampfeinsatz im Irak sei beendet. Er sagte jedoch, dass 2500 Soldaten mit einer Beratungs- und Unterstützungsmission auf irakischem Boden bleiben werden. In den letzten Jahren gab es mehrere Kampagnen zur Abschaffung der AUMF. Ursprünglich sollte es diejenigen verfolgen, die uns am 11. September angegriffen haben, doch Präsidenten haben die AUMF seit über zwei Jahrzehnten missbraucht um militärische Operationen in mindestens 22 Ländern und gegen Gruppen zu rechtfertigen, die am 11. September nicht existierten, twitterte Paul. Die Genehmigung des Kongresses wurde vollständig in Ländern mit muslimischer Mehrheit wie Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Somalia und Jemen angewendet. Ein vom Costs of War Project der Brown University erstellter Bericht aus dem Jahr 2021 ergab, dass der von den USA geführte globale Krieg gegen den Terror zum Tod von fast 1 Million Menschen geführt und mehr als 8 Billionen Dollar gekostet hat. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 15 Grad, Isfahan 10 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandar Abbas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtarbad mit dem Titel Dore Tanhai. Das heißt, der Schmerz der Einsamkeit.
دل ساختم تا سوختم بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم بی تو ای آرام
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bestimmt erinnern Sie sich, wie wir letzte Woche über die ethnische Vielfalt, die Geografie, Geschichte und das Handwerk in der Provinz Nordkhorasan gesprochen haben. Heute besuchen wir die Stadt Bujnut, das Zentrum der Provinz mit vielen historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten. Das Zentrum von Nordkhorasan, die Stadt Bujnut, liegt im Nordosten Irans und im Süden der Gebirgskette Kopedag und im Osten der Gebirgskette Aladag und im Norden des Alborz-Gebirges. Die Stadt liegt 1070 Meter über dem Meeresspiegel von Teheran, ist sie 821 Kilometer entfernt. In alten Schriften wurde die Stadt Bosanjurd genannt, die arabisierte Form von Bijangurd, heute wird sie schließlich Bujnut ausgesprochen. Im Nordwesten von Bujnut befindet sich ein alter Hügel, der sehr alte Werke der historischen Stadt Bijangurd in sich birgt. Der Hügel ist bekannt als Bijanjurd. Die Geschichte von Bujnut bzw. Bijangurd geht auf die Zeit der Sassaniden zurück. Nach dem Erscheinen des Islams war sie Heimatsort von zahlreichen Mystikern, Wissenschaftlern und Nachfahren des Propheten. Mit den vielen Dörfern in den kühlen Erholungsorten um die Stadt zählt die Region zu attraktiven Touristenzielen in Iran. Über 600 historische Werke und archäologisch bedeutende Gebiete sind in Nord-Khorasan verzeichnet worden. Unter anderem die Stadt Belgis in Esfaroyen, das Spiegelhaus und das Mofram-Mofacham-Gebäude in Bojnud, der Feuertempel Espaku in Morne und Samalgon, die Zitadelle Jaloleddin Jojarm und der Arg oder Norderi-Hügel in Shirvan. Diesen reihen sich noch zahlreiche Wallfahrtsorte und religiöse Stätten hinzu, wie zum Beispiel das Grabmal von Sultan Seyyid Abbas, Nachfahre eines Unfehlbaren in Bojnud, Khaja Ali ibn Mazyar in Jojarm, Imamzade Hamza Reza Shirvan und Imamzade Ahmad ibn Musa in Esfaroyen. Wir schauen uns einige dieser Werke näher an. Das Steingebäude Espaku ist im iranischen Denkmalschutz aufgenommen worden. Unter anderen historischen Gebäuden in Bojnud nimmt dieses einen besonderen Stellenwert an. Es stammt aus der Zeit der Sassaniden. Als Baumaterial wurden Steine und Mörtel benutzt. Es handelt sich bei dem Steingebäude um einen Eiwan im östlichen Flügel mit einem Bogendach und einem eckigen Zimmer. Was die Benutzung angeht, gehen die Ansichten auseinander. Manche Experten glauben, es handle sich um einen Feuertempel, die Einheimischen kennen es jedoch als Espaku-Kirche. Der Espaku-Feuertempel liegt 100 Kilometer westlich von Bojnud und in der Nähe der Verbindungsstraße zwischen Bojnud und der Provinz Golestan. Das Spiegelhaus Mofram-Mofacham ist ein hohes und würdevolles Gebäude im Norden der Stadt Bojnud mit hohem historischem Wert. Eigentümer war Yar Mohammad Khan Shadlu, Feldherr Mofram, ein Feldherr aus Ende der Qajar-Dynastie. Die Innendekoration ist eine Zusammensetzung von bunten Kacheln mit Spiegeln und Kacheln, die im Gebäudeinneren eingesetzt wurden. Der Grundriss ist ein Rechteck, 10 x 18 Meter. Das Gebäude hat zwei Stockwerke und etwa 10 Meter Höhe. Insgesamt verfügt es über 9 Zimmer. Eines der Zimmer im Obergeschoss ist ein 3 x 8 Meter großer Saal. Wände und Decke sind mit Spiegelmustern verziert. Das einzigartige Gebäude der Nasreddin-Schah-Zeit im Norden Khorasans befand sich früher inmitten eines großen Gartens. Neben weiteren Gebäuden wie das Mofram-Mofacham-Gebäude, einem Eingangstor-Bassin, Fontänen und einem Gebäude mit Spitzdach bildete das Areal die Mofram-Mofacham-Residenz. Das Spitzdachgebäude wurde bei einem schweren Erdbeben in Bojnud zerstört. Heute sind nur das Spiegelhaus und das Mofram-Gebäude erhalten geblieben. Das Spiegelhaus wurde unter nationalem Denkmalschutz gestellt. Seit 2000 wird es als Museum für handschriftliche Dokumente und Schriften benutzt. Das Mofram-Gebäude stammt ebenfalls aus der Zeit der Qajaren. Anfang 1300 im Mondkalender wurde es auf Befehl des Feldherrn Mofram als Residenz seiner Familie gebaut. Es verfügt über 34 Zimmer mit zwei großen Sälen. Die Vorderseite liegt nach Süden gerichtet und ist vollständig mit bunten und regelmäßigen Kacheln in verschiedenen Mensch-, Tier-, Ranken-, Arabesken- und Geometriemustern verziert. Ziegel und Gips sind das Hauptbaumaterial. Jedes Stockwerk verfügt über zwei Iwane, jeweils nördlich und südlich. Das gesamte Gebäude ist überzogen mit karoförmigen und bunten Kacheln in verschiedenen Größen, in Türkis, Gelb, Rosa, Lila, Weiß, Grün, Rot und Schwarz. Die Säulen weisen besondere Muster und Entwürfe auf. Die Fassade stellt Bilder von zwei beflügelten Engeln, menschliche Gesichter, Blumen, Pflanzen und Vögel, die Natur und geometrische Muster des 13. Jahrhunderts im Mondkalender dar. Nach einer Renovierung und Generalüberholung wurde das Gebäude umgebaut ins große archäologische und anthropologische Museum. Die Georgia-Gebetsstätte im Stadtzentrum von Bojnut befindet sich in der Altstadt und stammt ebenfalls aus der Zeit der Katscharen, so gegen ihren Verfall. Laut einer Tafelinschrift wurde sie 1325 im Mondkalender gebaut. Die Gebetsstätte stellt ein Beispiel für traditionelle Architektur dar, mit einem Zentralhof, der eine introvertierte Architektur impliziert. Alle Türen, Fenster und Lichtschächte öffnen sich zum Innenhof. Der Stil ist typisch für trockene Wüstenregionen, aber nicht für Bojnut. Der Grundriss bildet ein Rechteck. In den östlichen und westlichen Flügeln gibt es jeweils zwei Stockwerke. Die Grundfläche beträgt insgesamt 600 Quadratmeter. Man gelangt über einen Gang in den Innenhof. Zwei Treppen im nordöstlichen und südwestlichen Teil führen in die oberen Stockwerke. Das Gebäude ist in verschiedenen Teilen mit Ziegelarbeiten, Stuckarbeiten, Mukarnas-Arbeiten und Schrifttafeln verziert. Die alte Zitadelle Belres in Esfaroyen ist als Stadt Belres bekannt. Sie ist das größte Bauwerk aus Lehmziegel in Iran nach der Zitadelle von Bam. Sie befand sich als wichtige Station an der bekannten Seidenstraße. Belres liegt 3 Kilometer südöstlich von Esfaroyen und zieht als archäologische Attraktion viele Besucher an. Die Tongefäße aus dieser Region stammen aus der Zeit des Safawiden. Scheinbar wurde die Stadt in dieser Zeit errichtet. Der Architekturstil ist jedoch der sassanidische. Sie besteht aus der alten Zitadelle, Stadtwall und die Wohnhäuser. Insgesamt wurden 29 Türme mit verschiedenen Höhen gebaut. Die Stadt wurde noch während der Safawiden verlassen und nach Esfaroyen umgesiedelt. Das Gebäude aus den Anfangszeiten des Islam befindet sich heute unter Denkmalschutz. Wie wir in der vergangenen Woche darauf hingewiesen haben, verfügt Nord-Khorasan über eine erstaunlich natürliche Vielfalt. Weitläufige Wälder, das Naturschutzgebiet Rurchot in den Städten Morne und Samarran, der Nationalpark Soluk und Sarigol in Esfaroyen, das Naturschutzgebiet Galil Sarani in Shirvan und der Naturtierpark Miandasht in Jorjam sind Beispiele der Naturlandschaft. Das Naturschutzgebiet Rurchot befindet sich am äußersten östlichen Rand der Kaspischen Wälder. 1982 wurde das Gebiet vom Golestan-Nationalpark getrennt und zum Naturschutzgebiet erklärt. Rurchot umfasst 43.000 Hektar unberührte Naturlandschaft in Nord-Khorasan. Es liegt 1.000 bis 2.700 Meter über dem Meeresspiegel. Die Durchschnittstemperatur liegt um die 9 Grad Celsius, der jährliche Niederschlag bei 660 Milliliter. Daher zählt das Gebiet klimatisch zur mediterranen und halbfeuchten Klimazone. Weitere Naturerscheinungen sind die hohen Berggipfel, die Gletscher, die über das ganze Jahr vorhanden sind, große Felsen, Täler, zahlreiche Wasserfälle, weite Weidenländer, Wälder und Wiesen, große und kleine Höhlen, unzählige Quellen und die abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt, die jedes Naturliebhaberherz höher schlagen lässt. Nächste Woche setzen wir unsere Reise fort. Bis dahin, auf Wiederhören!
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Nasser Sotoudeh mit dem Titel Jang Jahani, auf Deutsch Weltkrieg.
Nasser Sotoudeh.
من در دل جنگ جهانیم، عاشق شدم اوج جوانیم، محبوب من خیلی ازت دورم، درگیر این عشق نهانیم، دشمن نفهم عاشقت هستم، دشمن پی دنیام و این خاکه، من بی وطن معنی ندارم که، سرباز بی کشور خطرناکه، بالاتر از جان دوستت دارم، در قلب طوفان دوستت دارم، در لابلای تیر و ترکش ها، در تیر باران دوستت دارم، بالاتر از جان دوستت دارم، در قلب طوفان دوستت دارم، در لابلای تیر و ترکش ها، در تیر باران دوستت دارم، حتی اگه مرگ لشگر بود، یادت نره یک سفر زوده، از تو برام توی یه سنگر بود، سنگر به سنگر تا پناهم شد، شبهای وحشت گیگاهم شد، شاید گناه عشق ما، اما زیباترین حس گناهم شد، فردا اگه آسوده بود خاکم، یادت نره واسه چی جنگیدیم، از اولین دیدار اون سالا، دنیامو تو چشمای تو دیدم، بالاتر از جان دوستت دارم، در قلب طوفان دوستت دارم، در لابلای تیر و ترکش ها، در تیر باران دوستت دارم، بالاتر از جان دوستت دارم، در قلب طوفان دوستت دارم، در لابلای تیر و ترکش ها، در تیر باران دوستت دارم،
Schahrazad.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Liebe Hörerfreunde, die Ziele, die der Mensch im Leben anstrebt, hängen davon ab, wie er das Leben interpretiert. Wenn seine Lebensanschauung materialistisch geprägt ist, wird er mehr oder weniger den optimalen Genuss des materiellen Lebens anstreben, und wenn er eine religiöse Lebensanschauung besitzt, wird er andere Ziele haben. Die Lebensanschauung bestimmt über die Lebensziele. Bevor wir uns also näher mit dem religiösen und islamischen Lebensstil und den damit verbundenen Pflichten des Einzelnen und der Gesellschaft auseinandersetzen, müssen wir die islamische Sichtweise zu Leben, Menschen und Dasein betrachten. Dadurch werden wir auch mit dem Lebensziel und dem hohen Platz des Menschen in dieser monotheistischen Weltanschauung vertraut. Wir haben schon von der Zentralität Gottes im islamischen Leben und dem engen Bezug zwischen dem diesseitigen Leben und dem Hiernach gesprochen. Wir sagten auch, dass der Islam in seiner Weltanschauung von Menschen lehrt, dass einerseits seine Existenz völlig von Gott abhängig und andererseits sein Leben nicht auf das irdische Dasein beschränkt ist. Gemäß Islam ist das irdische Leben ein Mittel und die Vorstufe, durch die ein glückliches, ewiges Leben erreicht wird. Daher muss das diesseitige Leben richtig genutzt werden. Jeder hat ein besonderes Bild vom Dasein und wählt dementsprechend seine Ziele und Wege durchs Leben. Je mehr die Kenntnis des Einzelnen oder der Gesellschaft den Lehren des Islams entspricht und Bestimmungen und Gesetze sich nach diesen Lehren richten, desto mehr wird der Lebensstil islamisch sein. Der islamische Lebensstil wird von dem Vertrauen in das verborgene Wissen und dem Glauben an die Einheit Gottes sowie an die Propheten und das Jenseits und viele andere Dinge, die der Islam lehrt, geprägt, wie zum Beispiel, dass Gott gemäß seines Wortes die Daseinswelt in den Dienst des Menschen gestellt hat und dass er dem Mensch sich durch Gott dienen vervollkommnen soll. Wenn wir an dieser Stelle ansetzen, werden uns die unterschiedlichen Folgen des religiösen und des säkulären Denkens auf den Lebensstil klar. Es ist typisch für den säkularen Lebensstil, dass die Religion zu einer persönlichen Geschmackssache herabgesetzt und dass sie aus allen Lebensbereichen als Kriterium der Bewertung ausgeschaltet wird. Dem säkularen Denken ist nicht mehr Gott, sondern der Mensch Mittelpunkt. Diese Denkweise kommt im Humanismus zum Tragen. Dabei haben einige westliche Denker vollständig die religiösen Lehren abgelehnt und den Menschen von dem christlichen Denken und Glauben abgetrennt und dem Intellekt anstelle der Religion gesetzt. Unterdessen ist der Verstand aber bei vielen Fragen gar nicht in der Lage, sie zu beantworten. Jedenfalls hat man den Menschen im Humanismus dermaßen überwertet, dass seine Eigenschaft als Gottesdiener geleugnet wurde. Er ist ein selbstbezogenes Wesen, das nur hinsichtlich seiner Menschenwürde Verantwortung trägt. Über mehr gibt es keine höhere Instanz. Der Humanismus lehnt jeden metaphysischen Gedanken, wie zum Beispiel die Überzeugung von göttlichen Offenbarungen und Religionen himmlischer Herkunft, ab und betrachtet den Menschen als den Alleinherrscher über die Natur. Die wichtigste Grundlage für das Menschenbild ist im Humanismus der Verstand. Durch ihn wird die Religion Gottes ersetzt und die Religiosität aus der Mitte des Lebens an den Rand gedrängt. Im humanistischen Denken liegt das Endziel des Menschen im idealen weltlichen Leben. Gemäß dieser Denkweise besteht das Lebensziel im Streben nach Genuss und Gewinn und eigennützigen Gebrauch der Gaben, die Gott in die Natur gelegt hat, unter Einsatz aller Mittel. Der westliche Lebensstil entstand auf einer solchen Denkgrundlage auf. Die westlichen Kolonialmächte konnten in ihrer über zwei Jahrhunderte andauernden Herrschaft über islamische Länder bis zu einem gewissen Grade den muslimischen Ländern ihren Lebensstil aufzwingen und dadurch zahlreiche Misslagen hervorrufen. Der iranische Denker Rahimpur Azghadi sagte, der liberaldemokratische Westen hat den islamischen Ländern vor allen Dingen das säkulare Denken im Sinne von der Beseitigung der Religion aus dem allgemeinen Bereich der Gesellschaft beschert. Die Ereignisse, die sich in den letzten 200 Jahren im Westen abgespielt haben und deren Auswirkungen auch die islamische Welt erreichten, gingen alle von diesem Denken aus. Der Westen gelangte sehr rasch zu dem Resultat, dass er zur Wahrung seiner Politik und Macht seinen Lebensstil übertragen muss, und dafür setzte er alle Mittel, insbesondere die Mittel der Kunst, ein.
Herr Rahimpur Azghadi verweist auf die Methoden des Westens bei der Verbreitung des säkularen Lebensstils und sagt, sie haben über die Medien Diskussionen entfacht, durch Filme und Fernsehserien über die Beziehungen zwischen Eheleuten, die Art des gesellschaftlichen Umgangs und der zivilen und familiären Verhältnisse allmählich einen Stil für uns konstruiert. In diesen 150 Jahren haben die Muslime leider die Fähigkeit, ihren eigenen Lebensstil zu formen, fast aus der Hand gegeben, ganz im Gegensatz zu der Ära, in der die islamische Zivilisation Ausgangspunkt eines Lebensstils für die ganze Welt war. Ein Grund für die Verbreitung des westlichen Lebensstils unter den Muslimen ist, in dem wissenschaftlichen und industriellen Fortschritt in Europa und Amerika zu sehen. Der Westen hat mit seinen verschiedenen Erfolgen in Wirtschaft und Wissenschaft die Menschen und Gesellschaften in seinen Bann gezogen. Seine Erfolge haben in vielen die Vorstellung hervorgerufen, der Lebensstil in westlichen Gesellschaften sei besser als ihr eigener. Das Ziel, das der Mensch gemäß säkularem Denken anstreben soll, ist der höchstmöglichste materielle Genuss und nicht mehr. Höchste Ziele sind daher für den materiell orientierten Menschen Konsum, Wohlstand und Gewinn. Das gute Wirtschaftsleben ist am wichtigsten und richtungsgebend. Aus westlicher Sicht soll der Mensch nach größerem Gewinn und Vorteil streben. Wenn er dieses Ziel anstrebt, muss er jeden Störfaktor aus dem Weg räumen. Der Mensch hat einen Verstand, mit dessen Hilfe er an den optimalen Lebensgenuss gelangen kann. Natürlich hat man durch Schätzung des Intellekts wertvolle Errungenschaften erzielt, da aber die göttliche Offenbarung und das religiöse Wissen links liegen gelassen wurden, ist man zahlreichen Problemen begegnet. Der islamische Lebensstil lehnt sowohl die Ignoranz gegenüber der Offenbarung als auch die Ignoranz gegenüber Vernunft und Erfahrungen ab. Erst zusammen mit dem Offenbarungswissen wird es dem Menschen durch Vernunft und Erfahrungen möglich, wahres Glück zu erreichen. Dr. Rafi'i, ein iranischer Universitätsdozent, sagt dazu, zur Erzielung eines vollständigen Wissens über den Lebensstil müssen wir alle diese Quellen nutzen und aus ihnen ein harmonisches Ergebnis gewinnen. Mit einer systematischen wissenschaftlichen Anstrengung sollten wir in der Lage sein, die Botschaften über die Übereinstimmung zwischen Vernunft und Offenbarung aufzudecken. Dann werden wir in allen Bereichen, darunter auch im Bereich des Lebensstils, eine islamische Theorie erzielen. Westlich geprägtes Leben ist ein Leben ohne Religiosität und ein solches Leben ohne Beachtung Gottes und der Spiritualität bringt aufrichtige Liebe im Privat- und Gesellschaftsleben zum Verblassen. Das säkulare Denken sieht in der Religion nur eine von vielen Erscheinungen in der Gesellschaft. Das heißt, die Religion ist nicht richtungsbestimmend für die gesellschaftlichen Erscheinungen. Die Religion darf im Säkularismus nicht mehr erklären, wie der Mensch in der Gesellschaft handeln soll, sondern ihre Funktion wird auf den Privatbereich reduziert. Es ist also nicht mehr die Religion, die dem Leben einen Sinn gibt. Die Entfremdung von Gott ist daher die Ursache für viele Probleme im Westen. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei sagt, die Zuwendung und Liebe zu Gott verleiht dem Leben Sinn und füllt die geistig-seelischen Lücken aus. Sie bringt auf jeder Arena menschlichen Lebens den Erfolg.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.